Ja, ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Mein Name ist Frank Kannenberg und ich arbeite hier im Zentrallabor des OKM für den Bereich Massenspektrometrie unter anderem und Chromatographie. Und deshalb ist heute mein Thema Chromatographie und Massenspektrometrie in der klinischen Diagnostik. Nun, ich möchte kurz auf das Prinzip und die Geschichte der Chromatographie eingehen. Dann auf die analytischen Techniken, denn im Zentrallabor ist natürlich die Analytik für uns von Interesse. Dünnschichtchromatographie, HPLC, GC, vieles werden Sie auch schon aus dem Grundstudium kennen. Und dann die massenspektrometrischen Kopplungen dazu. Nun, als Begründer der modernen Chromatographie gilt der russische Botaniker Michael Svet, 1903. Und er hat auch den Namen Chromatographie geprägt. Das bedeutet so viel wie mit Farbe schreiben. Nach neuer deutscher Rechtschreibung mit F, ich bleibe bei dem pH. Was hat Svet gemacht? Er hat 1903 Chlorophyll aufgetrennt. Chromatographie, das werden wir gleich noch sehen, ist ja immer erstmal eine Trenntechnik, wo ich also ein Gemisch versuche aufzutrennen. Das hat er mit einer solchen Apparatur gemacht, haben Sie bestimmt schon mal gesehen, eben so eine Glasröhre, die befüllt ist mit Trennmaterial. Die Probe wird hier oben aufgegeben und dann kontinuierlich ein Laufmittel dazugegeben, ein Eluent. Und was man dann sehen kann, ist hier in der nächsten Abbildung. Wir haben also hier Calciumcarbonat als Trennmaterial. Wir haben hier Petrolether, der kontinuierlich aufgegeben wird. Hier unten lässt man den Überschuss austropfen. Und dann hier die Mischung, in diesem Fall der Chlorophyllextrakt. Und wenn man das Ganze nun über die Zeit beobachtet, dann trennt sich das Chlorophyll in verschiedene Banden auf. Und wir sehen, Chlorophyll ist also ein Gemisch aus verschiedenen Komponenten. Und daher kommt eben der Name, den Michael Svet geprägt hat, also Farbe, Chroma, Schreiben, Graphein, also mit Farbe schreiben sozusagen. Was können wir daraus lernen? Was ist Chromatographie? Chromatographie ist die Trennung ähnlicher Moleküle aus komplexen Gemischen und die Analyte werden in einer mobilen Phase gelöst, also hier gerade der Petrolether, und dann durch eine stationäre Phase, also wie wir gerade gesehen haben in dem Beispiel, das Calciumcarbonat transportiert. Und die Phasen wählt man nun so, dass sich die Analyten unterschiedlich in diesen Medien verteilen. Also eine unterschiedliche Affinität sozusagen zu insbesondere der stationären Phase haben. Also diese Mobilitätsunterschiede sorgen dafür, dass sich die Probenkomponenten, also das Gemisch dann in einzelne Banden auflösen. Hier nochmal eine andere Darstellung. Wir haben also hier am Anfang der Säule ein Stoffgemisch aus roten und blauen Analyten oder Komponenten. Nach rechts haben wir quasi den Durchfluss der mobilen Phase und nach unten aufgetragen die Zeit, also das wäre jetzt der Anfangszustand. Und was machen die Komponenten? Sie wechseln eigentlich ständig zwischen der stationären und der mobilen Phase. Es stellt sich also ein chemisches Gleichgewicht ein. Und dadurch, dass ich aber nun die mobile Phase immer fortbewege, also abtransportiere, muss sich dieses Gleichgewicht immer wieder neu einstellen. Und wir sehen hier schon, dass sich also die blauen Analyten lieber in der stationären Phase aufhalten, während also die roten lieber in der mobilen Phase unterwegs sind. Und über die Zeit gesehen kommt es dann idealerweise zu einer vollständigen Trennung, wo also hier die roten Moleküle dann zuerst von unserer Säule eluieren. In einer etwas anderen Darstellung sieht man dann auch das Grundprinzip eigentlich einer jeden Chromatographie, eines jeden chromatographischen Systems. Wir haben also am Anfang immer einen Injektor, wo die Probe aufgegeben wird. Das Herzstück der Chromatographie ist die Säule, die Trennsäule. Dann möchte ich ja auch gerne die eluierenden Komponenten dann irgendwie detektieren. Ich brauche also einen Detektor und ja, die Darstellung ist dann hier das sogenannte Chromatogramm. Nun, wie kann man die verschiedenen Arten der Chromatographie einteilen? Wir haben hier also zunächst mal die planare Chromatographie. Die einfachste Form der Chromatographie kennen Sie sicherlich vielleicht noch aus dem Chemieunterricht in der Schule. Wenn man also so einen Tintentropfen auf ein Filterpapier träufelt und dann Wasser darüber gibt, dann sieht man also hier, wie die Farbe zerläuft und sich dann hier in die einzelnen Farbkomponenten auftrennt. Das wäre also die Dünnschichtchromatographie, auf die ich gleich noch kurz eingehen werde. Dann haben wir die Säulenchromatographie. Klassischerweise sehen wir hier so eine gepackte Glassäule, die auch heute noch benutzt wird zu präparativen Trennungen, beispielsweise in der Pharmaindustrie. Für die Analytik spielt dann eben eher die LC, also Flüssigchromatographie, und die HPLC sowie auch die GC eine Rolle, werden wir gleich noch sehen. Und die Chromatographie mit überkritischen Fluiden. Da benutzt man beispielsweise Kohlendioxid in einem überkritischen Zustand. Das ist dann sowas zwischen Gaschromatographie und Flüssigchromatographie. Und damit kann man also ganz besondere Trennungen dann durchführen. Kurz zur Dünnschichtchromatographie. Die meisten, denke ich, werden sich da noch erinnern. Wir haben also hier die stationäre Phase. Das ist also eine Glasplatte oder eine Alufolie mit Kieselgel beschichtet. Das ist also die stationäre Phase in diesem Fall. Als Laufmittel haben wir die mobile Phase hier unten. Können zum Beispiel Ethanol sein. Und die Komponenten werden jetzt hier oberhalb der Laufmittelstandes aufgetragen und dann eben durch die Kapillarkräfte wird eben dieses Dünnschichtchromatogramm entwickelt und im Laufe des Wirkens der Kapillarkräfte trennen sich dann eben diese Gemische in einzelne Substanzflecken auf. Ein Problem ist dabei, wenn man Kieselgel benutzt, hier das klassische Kieselgel als stationäre Phase, das ist polar von Hause aus. Und polare Analyten, die lassen sich also eben nicht gut auf solchen Phasen trennen. Sie kennen vielleicht noch den Grundsatz, Gleiches löst sich gerne in Gleichem. Das heißt, die bleiben also einfach hier kleben. Und wie man das Problem dann löst, das zeige ich Ihnen gleich noch. Wenn man also jetzt unpolare Analyten chromatographisch trennen möchte und die meisten Analyten, also Medikamente zum Beispiel, die wir im Labor analysieren, sind unpolar. Ja, diese Flecken auf dem Dünnschichtchromatogramm, die kann man dann charakterisieren über den RF-Wert. Das nur noch mal so zur Wiederholung. Hier habe ich Ihnen mal ein Dünnschichtchromatogramm, ein reales mitgebracht. Hier sieht man, das kann man zum Beispiel für Reinheitstests benutzen, wenn also eine Reaktion stattfindet und man möchte wissen, zum Beispiel, sagen wir mal, in der Pharmaindustrie, ob das Medikament, was dann jetzt hergestellt wird, ob das dann auch schon sauber ist, denn man möchte ja diese ganzen Begleitstoffe von der Herstellung, die möchte man natürlich nicht in dem Medikament haben. Und hier sieht man bei diesen Proben, da sind also noch reichlich Begleitstoffe und hier in dieser gezogenen Probe, da haben wir dann wirklich diesen reinen Stoff vorliegen. Nun zu dem Problem polare Analyten oder unpolare Analyten. Wir möchten unpolare Analyten auch analysieren, aber das Kieselgel ist dafür eben einfach zu polar. Und was macht man? Kieselgel ist ja Siliziumdioxid. Man modifiziert die Oberfläche dieses Kieselgels mit entsprechend unpolaren Gruppen und kann dann eben für jedes analytische Problem sich sozusagen die passende stationäre Phase herstellen. Man kommt dann zu sogenannten Umkehrphasen, Reversed Phase, also RP-Phasen abgekürzt, und damit ist eben dann auch die Trennung von hydrophilen Analyten möglich. Also 90% würde ich mal sagen der heutigen Routineanalytik, die man jetzt beispielsweise mit HPLC macht, das sind sogenannte RP-Phasen, meistens nimmt man RP18-Phasen. Ja, wenn wir uns die HPLC, High Performance Liquid Chromatography, jetzt mal etwas genauer anschauen, wie ist so ein System aufgebaut? Wir haben ja eine flüssige mobile Phase, die muss man hier in einem Vorratsgefäß dann aktiv durch das System pumpen. Dafür brauchen wir eben eine Pumpe. Die Probe muss irgendwie aufgegeben werden. Dafür gibt es in der Regel Ventile, Einspritzventile, Probenaufgabeventile. Und hier sehen wir dann die Trennsäule, und auf der die Trennung stattfindet, und dann eben den Detektor. Die Säule, die kann wahlweise eben auch noch beheizt werden, je nach chromatographischer Applikation kriegt man dann vielleicht eine schnellere Trennung hin oder die Trennung in entsprechend kürzerer Zeit. Ja, wie sieht so eine HPLC-Säule aus? Wir wenden ja da relativ hohe Drucke an, deshalb ist unser Kieselgel in so einen Stahlmantel eingebracht. Die Drucke, die können durchaus heutzutage bis über 1000 bar betragen. Deshalb muss das Ganze also schon recht widerstandsfähig sein. Und ich habe hier mal so eine Säule mitgebracht. Das ist noch eine klassische, in Anführungsstrichen lange Säule von mehreren Zentimetern. Und die Trennung wird ganz entscheidend beeinflusst durch die Korngröße. Deshalb ist das hier immer so ein Charakteristikum von so einer HPLC-Säule. Denn das Kieselgel gibt es in verschiedenen Porengrößen und man kann sich vorstellen, dass die Analyten halt ganz entscheidend von dieser Porengröße beeinflusst werden. Sagen wir mal jetzt als Beispiel, dass kleine Analyten sehr tief in diese Poren hineinwandern und die großen Analyten dann eben nicht und sozusagen die kleinen dann länger brauchen, bis sie dann aus dieser Säule wieder herauskommen und damit dann die Trennung stattfindet. Das wäre also mal ein Beispiel so für einen Trennmechanismus. Ja, dann mal so ein praktisches Beispiel aus der Analytik. Da habe ich mir mal die Medikamentenanalyse mitgebracht. Wenn wir hier mal als Analyten das Amiodaron uns anschauen, das wäre PIK3, also ein Antiarrhythmikum, dann sieht man hier im Ergebnis dieses Chromatogramm, wo also alle Analyten schön aufgetrennt sind. So ein Peak, der ist eben substanzspezifisch. Das heißt, wir müssen wissen, wann eluiert unser Analyt von der Säule. Also die Retentionszeit ist jeweils substanzspezifisch. Und wir wollen ja eben auch quantifizieren. Wir wollen ja wissen, wie viel von dem Medikament nun in unserer Probe ist, und das kann man dann eben über die Höhe oder über die Fläche des Peaks herausbekommen. Wenn man dann eine Kalibrierung macht, dann ist eben die Höhe oder die Fläche dann proportional zu unserer Konzentration. Als Detektor nimmt man übrigens hier in diesem Beispiel einen UV-Detektor. Viele Medikamente haben also ganz charakteristische Wellenlängen, bei denen sie absorbieren. Und da eignet sich eben ein Photometer ganz hervorragend als Detektor. Heutzutage benutzt man allerdings nicht mehr solche langen Säulen, sondern eher kürzere. Und wir kommen dann also zu dem Bereich schnellere Chromatographie. Die ist also jetzt hier vielleicht gerade nochmal 2 cm lang. Und die Partikel in diesen Säulen, die sind also noch viel kleiner, haben also eine Größe von etwa 1,5 μ. Man will ja die gleiche Trennleistung erhalten. Aber ganz entscheidend ist hier der Zeitgewinn. Wenn wir uns mal ansehen, dass hier so auf einer klassischen Säule so ein Lauf bis zu einer halben Stunde vielleicht sogar dauern kann, dann haben wir hier bei den kurzen Säulen also die gleiche Trennleistung in etwa 3 Minuten gebracht. Und die Peaks werden, wenn Sie hier von der Empfindlichkeit das sich anschauen, oft auch viel, haben eine höhere Signalintensität. Das heißt also, dass wir hier einerseits kürzere Analysen dauern, aber eben auch teilweise höhere Empfindlichkeiten erreichen können. Der Detektor muss natürlich entsprechend schnell sein. Ich muss für so eine kleine Säule noch höhere Drucke anwenden, weil die Partikel ja so klein sind und ein entsprechender höherer Druckwiderstand da ist. Und dadurch muss man eben pumpen und ein System haben, was für diese hohen Drucke dann entsprechend geeignet ist. und der Detektor muss entsprechend schnell sein. Ja, hier habe ich Ihnen mal so ein kurioses Beispiel mitgebracht. Es gibt auch einen, also für einen HPLC-Detektor, vorhin hatten wir ja das Photometer, hier wird quasi der menschliche Geschmack als Detektor benutzt. Es gibt also eigentlich noch nichts, was den menschlichen Geschmack so gut nachbilden kann. Und das wird hier ganz in der Nähe sogar bei der Firma Simreis gemacht. Die stellen Aromen her in Holzminden und da wird eben das Eloat sozusagen verkostet. Sollte dann jetzt nicht unbedingt ein alkoholisches Laufmittel oder sonst was Toxisches sein. Es wird wahrscheinlich dann eine wässrige Phase sein, nehme ich mal an. Ja, kommen wir jetzt zur Gaschromatographie. Wir hatten ja in der HPLC die mobile Phase flüssig vorliegen. Meistens ist es so Methanolwasser oder Acetonitrilwasser. In der Gaschromatographie, wie der Name schon sagt, haben wir jetzt ein Gas als mobile Phase. Das sogenannte Trägergas, meistens ist das Stickstoff, Wasserstoff oder Helium. Die Vorteile der GC: wir haben eine deutlich höhere Trennleistung, zumindest bei kleinen, unpolaren Molekülen. Wenn die zu groß werden, dann wird es problematisch für die Gaschromatographie. Häufig auch noch eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber der HPLC. Aber es gibt eine ganz große Einschränkung. Die Substanzen muss ich irgendwie in die Gasphase bringen und dabei dürfen sie mir halt nicht zerfallen. Man spricht also hier von der Bedingung, die Substanzen müssen flüchtig oder leicht verdampfbar sein und das eben quasi ohne Zersetzung. Und das begrenzt halt so den Bereich der gaschromatographischen Analyten so auf etwa die Masse, sage ich mal, 1000. Je größer die Moleküle werden, desto schlechter ist es also, sie unzersetzt verdampfen zu können. Ja, das gaschromatographische System sieht ganz ähnlich aus wie die HPLC. Ich habe es ja sogar ein bisschen einfacher. Beim Gas muss ich eigentlich nur die Flasche, die Druckgasflasche aufdrehen, brauche also keine Pumpe, muss also hier nur den Fluss regeln und dann strömt also die mobile Phase hier wieder durch meine Säule zum Detektor. Und hier brauche ich jetzt natürlich einen etwas anderen Injektor, denn ich muss ja die Probe irgendwie in diese Gasphase bringen. In das Trägergas. Hier nochmal so ein Laborgerät, wie es heute aussieht. Dann sehen wir uns hier einmal die Säulen an. Die sehen in der GC etwas anders aus. Das habe ich auch hier mal mitgebracht. Das ist also so eine ganz, ganz dünne Glaskapillare. Der Innendurchmesser, der ist vielleicht 0,1 oder 0,5 mm nur. Das ist also wirklich eine Glasröhre, die dann eine Länge von bis zu 100 Metern hat und aufgegeben wird typischerweise nur ein Mikroliter der Probe, die dann eben verdampft werden muss. Wie geschieht das? Man hat einen sogenannten Injektor, hier mal zum Beispiel einen Split-Splitless-Injektor. Da wird mit einer Spritze ein Mikroliter der Probe eingegeben. Das ist also quasi wie so ein kleiner Ofen, eine Glassäule befindet sich darin, ein heißes Rohr sozusagen. Und das ist hier abgedichtet nach oben mit einem Septum, so eine Art Gummistopfen. Und von unten ist hier also die Trennsäule angeschlossen, auf die wir die Probe jetzt aufbringen. Und so ein Mikroliter, meistens ein organisches Lösungsmittel, lässt sich also hier recht bequem und einfach verdampfen. Typische Temperaturen sind dann so 200 Grad, können auch 300 Grad sein. Und da hat man also wirklich sehr, sehr schnell sein Probengemisch verdampft und im Gasfluss dann hier auf diese Säule gebracht. Ja, wie detektiert man in der Gaschromatographie? Vorhin hatten wir ja das Photometer in der HPLC. Das Photometer ist auch so eine Art universeller Detektor, wenn ich irgendwie eine Wellenlänge absorbieren kann, spezifisch. Bei der Gaschromatographie benutzt man häufig den Flammenionisationsdetektor. Das ist auch ein universeller Detektor und der erkennt sozusagen alle organischen Verbindungen. Das Prinzip dahinter ist, dass einfach immer, wenn eine organische Substanz halt jetzt von der Säule diluiert, dass die dann einfach verbrannt wird in so einer Flamme. Dabei, das ist quasi eine Pyrolyse und dabei entstehen Ionen und Elektronen und die kann ich dann eben entsprechend detektieren und bekomme dann wieder ein Signal. Das ist nur ein Beispiel für einen GC-Detektor. Und auch hier gibt es wieder so einen kuriosen Detektor, sage ich mal. Das ist jetzt hier der olfaktometrische Detektor, Sniffer kann man den auch kurz nennen. Und der wird zum Beispiel in der Parfümindustrie oder Duftstoffmittelindustrie benutzt. Da werden also die Peaks tatsächlich abgerochen und die Kollegin hier detektiert das dann oder markiert dann halt eben die Peaks am Rechner. Also kein Mikrofon, der Kopfhörer ist also nur dazu da, dass er also nicht abgelenkt wird. Also auch da gibt es für den menschlichen Geruch sozusagen noch nichts technisch Besseres, was das ersetzen könnte. Ja, wieder ein Beispiel aus der Klinik für die Gaschromatographie. Es gibt ja immer noch sehr viele Methanolvergiftungen und Methanol lässt sich also sehr schön neben den anderen Alkoholen oder Begleitstoffen, die man häufig dann in solchen Getränken, toxischen Getränken dann findet. Das lässt sich also hier sehr schön abtrennen in dieser Applikation von Ethanol zum Beispiel, Propanol, Aceton, hier eben der Peak 3. Und das nur so als Beispiel eingeworfen. Hier haben wir also eine Patientin, die mit über 3 Promille eingeliefert worden ist, 3 Promille Methanol ins Krankenhaus, Vergiftung eingeliefert worden ist. Ja, und das Problem ist halt eben, dass Ethanol hier bis über den Citratzyklus zur Essigsäure abgebaut wird, Methanol eben zur Ameisensäure, führt zur metabolischen Azidose, das kennen Sie. Wie würde man jetzt am besten schnellstmöglichst behandeln? Was kann man so als Schnellmaßnahme machen, wenn jemand eine Methanolvergiftung hat? Ja? Ja, genau. Das hat man ja vielleicht auch im Hause. Ethanol oder eben andere ADH-Inhibitoren, einfach um die kompetitive Hemmung da einzuleiten. Hämodialyse macht man dann natürlich noch. Folsäure gibt man zum Abbau der Ameisensäure, Natriumhydrogencarbonat, um der Azidose eben entgegenzuwirken. Das nur so als Beispiel. Hier habe ich Ihnen noch eine ganz interessante Erkrankung mitgebracht, das Mitlem-Liopitz-Syndrom. Hier sind mal die häufigen Missbildungen aufgelistet und Sie sehen das hier in den Bildern, Syndaktylie, eben zum Beispiel hoher Gaumen, hier breite Nasenwurzel. Ja, wie kommt es zu dieser Erkrankung? Es ist ein vererbbarer Defekt in der Cholesterin-Biosynthese, führt eben zu diesen gerade gezeigten schweren Missbildungen. Und was ist so klinisch, klinisch interessant an den Patienten oder typisch, das ist einmal, das Cholesterin ist ganz, ganz stark erniedrigt und stattdessen findet man das 7. Hydrocholesterin, auch noch 8. Hydrocholesterin, eben bei diesen Patienten, was wir normalerweise eben nur in ganz kleinen Konzentrationen vorfinden. Das Problem in der Routineanalytik ist, da messen wir ja auch das Cholesterin, dass die normale Routineanalytik, das sind so Immunoassays oder Enzymassays korrekterweise, die können nicht unterscheiden zwischen 7-Hydrocholesterin und Cholesterin, ist also nicht spezifisch genug, diese Analytik. Und dafür eignet sich jetzt eben, und deshalb zeige ich Ihnen das hier, zum Beispiel die Gaschromatographie. Hier sehen wir aufgetrennt das Cholesterin, das ist also eine sehr, sehr kleine Restkonzentration bei diesen Patienten und Patientinnen. Normalerweise wäre das also ein Peak, der hier bis in die zweite Etage gehen würde bei normalem Cholesterin. Da haben wir etwa so 200 Milligramm pro Deziliter und das mögen also vielleicht noch so mal gerade 20, 30 Milligramm pro Deziliter sein. Ja, wie kommt es dazu? Sie kennen das, wenn wir mal kurz einen Blick in die Cholesterin-Biosynthese werfen. Aus Lanosterol, hier mal nur den Ausschnitt von Lanosterol bis zum Cholesterin, wird das endogene Cholesterin in der Leber produziert. Und es gibt also hier zahlreiche Zwischenstufen. Und wenn jetzt Enzymdefekte auftreten, das heißt hier diese Umwandlungsschritte durch die entsprechenden Enzyme nicht mehr bewerkstelligt werden können, weil die genetisch eben einfach defekt sind, dann kommt es zu schweren Erkrankungen. Hier haben wir mal zum Beispiel noch das Child-Syndrom, Konradi-Hühnermann-Happel-Syndrom, Lato-Sterolose. Da gibt es also zahlreiche für jedes Enzym sozusagen, was da fehlt. Und hier beim letzten Schritt zur Umwandlung des Cholesterins, da haben wir das Mislimbi-Opitz-Syndrom. Es muss also nur noch hier diese eine Doppelbindung, die muss quasi noch wegoxidiert werden. Dann sind wir schon beim Cholesterin. Aber dieser eine kleine feine Unterschied, der macht eben gerade diese großen Probleme. Denn Sie wissen, Cholesterin ist halt eben nicht nur schlecht für den Körper, es hat ja so einen schlechten Ruf, aber wir brauchen es natürlich für Hormone, für die Zellbildung und so weiter. Das heißt, wir haben also hier Marker für die Cholesterinbiosynthese und die kann man eben sehr schön mit der Gaschromatographie dann auch charakterisieren. Ja, kommen wir jetzt zu den massenspektrometrischen Kopplungen und der Massenspektrometrie an sich. Das ist also wirklich eine sehr wichtige Analytik, die in der Zukunft auch noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Ich würde mal prognostizieren, dass also viele Routine-Analyseautomaten, die wir im Labor haben, in den nächsten 5 bis 10 Jahren eben durch solche massenspektrometrischen Lösungen auch ersetzt werden, also in Ihrem Berufsleben auf jeden Fall noch eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Deshalb will ich hier dann auch noch mal etwas detaillierter darauf eingehen. Ja, was machen wir? Gaschromatographie nach wie vor. Jetzt nehmen wir aber als Detektor einen etwas besseren Detektor und nicht nur diesen Flammenionisationsdetektor, der eigentlich ziemlich unspezifisch ist und nur erkennt, ob da jetzt was verbrennt oder ob da nichts verbrennt. Stattdessen nehmen wir jetzt einen Massenspektrometer als Detektor. Und das Ganze habe ich dann mal in so einer kleinen Animation mitgebracht. Ja, also hier wieder unser Gaschromatograph. Da machen wir die analytische Trennung. Hier ist die Säule wieder eingebaut. Und jetzt leiten wir eben das Eloat, was hier oben aufgespritzt wird, wird also dann hier durch die Säule geleitet, in das Massenspektrometer als Detektor. Ja, wenn man viele Proben hat, dann gibt es hier auch noch so einen Autosampler, da muss man nicht jede Probe einzeln einspritzen. Hier sehen wir nochmal die Säule mit dem kleinen Innendurchmesser 0,1 mm und innen ist der Trennfilm auf der Säule aufgebracht als stationäre Phase. Und was jetzt hier passiert, da gehe ich gleich noch drauf ein, alles was von der Säule, von der GC-Säule eloiert, wird quasi mit Elektronen beschossen und es kommt dann zu einer substanzspezifischen Fragmentierung dieser Analyten und man erhält dann eben solche Massenspektren, wie Sie hier sehen, die sind eben hochspezifisch, die kann man in Datenbanken abspeichern und somit dann eben für die Identifizierung benutzen. Das Entscheidende ist also hier jetzt, dass dieses Massenspektrum wirklich substanzspezifisch ist, ist also quasi wie so ein Fingerabdruck von einer Substanz und während ich bei der normalen Gaschromatographie eigentlich diese Standardsubstanzen im Labor haben muss, muss ich also quasi einmal aufspritzen, damit ich weiß, bei welcher Zeit eloieren die nun. Für die Identifizierung muss ich die also bei der Massenspektrometrie gar nicht unbedingt alle jetzt im Labor haben, sondern ich kann die über Datenbanken auch suchen und identifizieren. Also, warum macht man Massenspektrometrie? Erstmal kann man die üblichen Methoden, GC, das gilt natürlich auch für die HPLC, auch relativ leicht auf S-Analysen übertragen. Und das ist also eine universelle Detektionstechnik, die jetzt nicht nur in der Medizin, sondern auch im Bereich der Lebensmittelanalytik, der Umweltanalytik, der Industrie und so weiter eben auch benutzt wird. Man muss dafür also nicht wie das bei vielen anderen Analysen bei uns ist, irgendwelche speziellen Kits kaufen, sondern mit dem Massenspektrometer bin ich da also sozusagen frei in der Detektion. Die Empfindlichkeit ist deutlich höher als im Vergleich zur GC. Hier mal ein Beispiel, 1967, Dioxine hat man hier mit einer Nachweisgrenze von 500 Pikogramm nachgewiesen. 1992 war man hier schon bei 0,005 Pikogramm. Und die hohe Nachweisempfindlichkeit illustriert auch hier eben die Applikation des Drogennachweises in Haaren. Man kann also so aus wenigen Haaren sozusagen, wenn man die in einzelne Stücke zerteilt, dann also eine ganze Drogenkarriere im Grunde nachweisen. Ich bekomme also ein deutlich besseres, qualitativ besseres Messergebnis, mehr Informationen über das Massenspektrum und, wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich dann die Möglichkeit, die Substanzidentifizierung eben auch über Spektrenbibliotheken vorzunehmen. Man macht das zum Beispiel eben in der Dopingkontrolle, wo es ja doch sehr viele, zahlreiche Möglichkeiten gibt, was man da nun eben als eingenommenes Medikament oder Droge eben dann auch haben. Ein bisschen zur Geschichte der GC-MS. Also in den 50er Jahren haben die Massenspektrometer noch ganze Räume gefüllt. Hier sehen wir mal so ein Sektorfeld, Massenspektrometer von 1950. Mittlerweile sind die also deutlich miniaturisiert und fehlen eigentlich auf keiner Weltraummission, wo dann eben auch immer Proben genommen werden und dann direkt quasi mit einem Mini-Massenspektrometer sozusagen vor Ort dann auch gemessen werden können. Heute sind die Systeme nicht mehr so groß. Wir sehen hier mal eins aus unserem Labor. Das ist also wirklich, sieht man hier im Verhältnis zu dem Computerbildschirm, ein relativ kompaktes, kleines Gerät. Ja, wie funktioniert nun Massenspektrometrie? Wie kann ich Massen überhaupt trennen? Was dahinter steckt, ist also das physikalische Prinzip, dass man geladene Teilchen, also Ionen, dass man die im Vakuum in einem Magnetfeld von ihrer Flugbahn ablenken kann. Das heißt, wichtig ist, dass ich also erstmal Ionen irgendwie brauche. Und die Ionen, also diese Ablenkung, ist abhängig einerseits von der Masse der Ionen und von der Ladung. Natürlich auch von der Geschwindigkeit, Magnetfeldstärke, aber das ist jetzt hier eben nicht so ausschlaggebend. Also Masse und Ladung spielen eine Rolle, wie gut ich die Ionen in einem Magnetfeld im Vakuum ablenken kann. Wenn wir uns das hier mal ansehen, was sich jetzt ändert im Vergleich zur GC, wir haben also noch nach wie vor die Gaschromatographie für die Trennung der Analyten. Jetzt müssen wir die Ionen, weil nur Ionen können wir ja, ablenken, müssen wir die erstmal erzeugen. Die kommen also dann aus dem Eluat hier von der GC-Säule. Danach folgt die massenspezifische Trennung. Und die Ionen möchte ich ja auch wieder irgendwie detektieren. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Molekül ABC hier ansehen, das wird jetzt mit Elektronen beschossen. Man hat sich da eben auf eine einheitliche Energie, 70 Kiloelektronenvolt, geeinigt, die man da jetzt in der Gaschromatographie weltweit sozusagen als Standard benutzt. Und jetzt kann ich hier im Analysator kann ich die Ionen trennen. Das heißt, ich stelle mir ein, für jedes Ion, für jede Masse sozusagen, stelle ich mir ein bestimmtes Magnetfeld ein. Und bei dieser Magnetfeldstärke kommt also jetzt zum Beispiel das Ion A durch, bei einer anderen Magnetfeldstärke das Ion B und bei einer dritten eben dann das Ion C. Und aufgebaut sind diese Massenspektrometer so, dass man meistens vier Stäbe hat. Darin erzeugt man eben dann das Magnetfeld und kann dann selektiv eben die einzelnen Ionen da durchschleusen. Die haben dann also eine stabile Bahn, auf der sie dann durch diese vier Stäbe, können auch sechs sein, dann durchgeleitet werden. Was bekommt man dann? Sieht erstmal wieder aus wie ein Chromatogramm, so wie wir das gerade schon hatten, mit unterschiedlichen Peaks. In Wirklichkeit steckt bei der Massenspektrometrie jetzt aber an jedem Punkt eine Zusatzinformation dahinter. Sie haben eine Frage? Das Ganze geschieht kontinuierlich, also quasi wird das Magnetfeld kontinuierlich gerempt, sage ich mal, und dass sie also nacheinander alle Massen sozusagen durchleiten. Meinetwegen von 500 bis oder von 350 bis 1000 wird das Magnetfeld in Sekundenbruchteilen sozusagen hochgefahren und sie schleusen sich dann eben immer wieder das entsprechende spezifische Ion dadurch. Das heißt, Sie haben diese vier Stäbe, das sieht man gleich in einer anderen Abbildung nochmal, da schleusen Sie die Ionen durch und detektiert wird dann natürlich mit, da braucht man noch was, um die Ionen dann zu detektieren, da ist dann noch ein Multiplier dahinter. Da werden quasi Elektronen rausgeschlagen, die werden vervielfacht und dadurch kann man dann eben die entsprechenden Massen nachweisen. Aber vielleicht wird es gleich noch ein bisschen klarer. Also, wir haben jetzt erstmal hier den Totalionenstrom, an dem wirklich an jedem Punkt im Chromatogramm dann dahinter auch nochmal eben das Massenspektrum steckt. Ich gebe hier meinen Pointer, mach den Geist auf. Mal den hier. Und man bezeichnet das dann als quasi die Summe aller Massenspektren. Das ist also, dieses Chromatogramm entsteht eigentlich technisch durch Aufaddieren der ganzen Massenspektren. Und wie entstehen diese Massenspektren nun? Ich hatte ja gesagt, dass die Analyten, die von der Säule eluieren, mit Elektronen beschossen werden, zum Beispiel eben bei der EI-Ionisierung. Wenn wir jetzt uns hier mal Kohlensäure als intaktes Molekül ansehen, das hat eine Masse von 638 und es wird jetzt quasi mit Elektronen beschossen und zerfällt dann nacheinander in einzelne Fragmente, natürlich immer an den sozusagen Sollbruchstellen. Da zerfällt das Molekül zuerst und diese ganzen Fragmente, die ich dann habe, die bilden mir dann quasi dieses vollständige Massenspektrum. So dass also hier das Massenspektrum von der Kohlensäure unter diesen Bedingungen immer so aussieht und das kann ich eben prima in einer Datenbank dann entsprechend ablegen. Und daher kommt dieser substanzspezifische Fingerabdruck, wie ich ihn jetzt hier mal nenne. Und es gibt also Spektrumbibliotheken zum Beispiel für Pharmaka, Drogengifte, da sind 6000 drin, Pfleger, Maurer, Weber. Oder die NIST, mittlerweile sind da also deutlich über 250.000 Substanzen schon drin, die ich jetzt alle identifizieren kann, aber ich brauche sie nicht mehr im Labor zu haben unbedingt. Okay, eingesetzt wird, das hatte ich schon erwähnt, bei der Dopingkontrolle, das machen die Kollegen in Köln, an der Sporthochschule, die machen zum Beispiel eben auch die ganzen Dopingkontrollen für Olympia. Da steckt im Grunde immer diese Technik der GCMS hinter. Amphetamine sehen wir hier zum Beispiel Koffein als positiven Drogenbefund. Interessant auch noch, das habe ich Ihnen auch noch mitgebracht, ist die Erkrankung Sitosterolämie, Phytosterolämie auch genannt. Die Klinik dieser Patienten sieht so aus, dass man hier typische Xanthome, Xanthelasmen sieht. Die Patienten klagen über Gelenkschmerzen, Arthritis und sie haben also sehr, sehr frühzeitige Arteriosklerose und Herzinfarkt teilweise schon mit 30. Cholesterin ist hier normal bis leicht erhöht, aber was ganz stark erhöht ist, das sind die Pflanzensterole. Phytosterine genannt, zum Beispiel eben das Sitosterin, Campesterin, sehen ganz ähnlich aus wie das Cholesterin, haben hier nur die Seitenkette ein kleines bisschen verlängert. Das ist also quasi das Cholesterin der Pflanzen. Übrigens, die können auch erhöht sein, wenn Sie diese funktionellen Margarinen zum Beispiel zu sich nehmen, mit denen man das Cholesterin senken kann. Da sind also sehr reichlich diese Pflanzensterole übermäßig hinzugefügt und das soll quasi so ein Verdrängungsprozess sein, dass quasi die Pflanzensterole statt das Cholesterin aufgenommen wird. So, normalerweise werden die auch wieder relativ schnell aus dem Körper ausgeschieden, aber eben nicht bei diesen Patienten, die unter Citosterolämie leiden, und da reichern sich dann eben hier diese Pflanzensterole entsprechend im Blut an, und die kann man prima mit GCMS oder auch mit GC dann nachweisen. Gensequenzierung geht auch, weil es handelt sich hier um einen genetischen Defekt, wo also der Transporter, der diese Pflanzensterole aus dem Körper wieder raustransportiert, ABCG5, ABCG8 Mutation, der ist quasi defekt. Die können also diese Pflanzensterole nicht wieder aus dem Körper ausschleusen, reichern sich entsprechend dann im Körper an und daher wahrscheinlich dann diese frühen Herzinfarkte und atherosklerotischen Erscheinungen. Jetzt kommen wir zur LC-MS-Kopplung. Wir koppeln also die HPLC mit der Massenspektrometrie. Da habe ich jetzt das Problem, ich brauche ja wieder Ionen, weil nur Ionen kann ich im Vakuum dann ablenken, und da stört mich jetzt erstmal das Lösungsmittel in der HPLC. Das wird man jetzt auf folgende Weise los. Ich muss das erstmal irgendwie abdampfen. Und dann muss ich eine Ionisierung vollziehen, und da gibt es also eine sehr schöne Technik, die Elektrospray-Ionisierung. Und zwar, wenn man hier also so ein Analytmolekül hat, dann hat man das in einem Tropfen, oder mehrere Analyten können in so einem Tropfen sein, und wenn ich den jetzt immer weiter trockne, also einenge, habe ich auf dem Tropfen normalerweise etwas positive Ladung, weil ich, die habe ich nicht normalerweise, sondern die lege ich da an am Ende der Säule. Tropfen wird aufgeladen, ich mache so einen feinen Nebel, und wenn ich den Tropfen jetzt immer weiter schrumpfe, also die Flüssigkeit sozusagen entferne, dann kommt es irgendwann zur sogenannten Coulomb-Explosion, dass also quasi sich die Analyten selbst ionisieren. Also hier haben wir dieses Spray, wird getrocknet, und hier sehen wir dann so ein Massenspektrometer-Quadrupol, ne, und vielleicht kann man das in dem Film dann nochmal etwas deutlicher sehen. Das wäre also jetzt quasi mein HPLC-System, von dem hier wäre also die HPLC-Säule, und jetzt hier haben wir das Eloat, es wird hier eine Spannung angelegt, und die kleinen feinen Tropfen werden also immer weiter geschrumpft und explodieren dann sozusagen, das ist diese Coulomb-Explosion, und werden dann hier in das Massenspektrometer geleitet. Neutralteilchen werden normalerweise hier noch abgetrennt und durch sozusagen elektronische Filter leitet man diese Ionen jetzt hier in diesem Fall in ein nicht nur Quadrupol, sondern ein Hexapol sehen wir jetzt hier. Und in diesem Hexapol wird jetzt immer eine bestimmte Magnetstärke eingestellt, und dann leite ich also sozusagen mal bestimmte Ionen oder durch. Okay, jetzt muss ich mir ein bisschen sputen. Ja, kommen wir noch zu einer ganz wichtigen Technik. Jetzt machen wir nicht nur normale Massenspektrometrie, sondern auch doppelte Massenspektrometrie, Tandem-Massenspektrometrie. Hier wird also das erste MS sozusagen als Clean-Up benutzt, häufig, also um die Probe erstmal sozusagen vorzufiltern, die zweite dann zur Detektion der Analyten. Und das macht man in der LC eben sehr gerne, weil man da nicht diese schöne typische Fragmentierung hat, wo dann die Analyten in der Datenbank sind, sondern hier macht man das einfach, um auch die hohe Substanzspezifität dann zu erreichen. Das heißt, hier habe ich meine Ionen erstmal wieder in der ersten Stufe, werden ins MS geleitet. Dann filtere ich mir hier ganz bestimmte Ionen raus, zum Beispiel eben jetzt hier das B, und beschieße die nochmal mit Elektronen, gibt einen zweiten Zerfall, und der ist eben wieder hoch substanzspezifisch, sodass ich dann hier auch die entsprechende Nachweissicherheit habe. Beispiel Drogen in Haaren für die MS-MS-Technik. Man kann die Empfindlichkeit hier deutlich verbessern, das ist normale, und das wäre dann hier die MS-MS-Technik. Ich bekomme also hier auch ein entsprechend qualitativ besseres Ergebnis. Dann ganz wichtig, ich möchte ja in der Massenspektrometrie auch quantifizieren. Wie macht man das? Man macht das mit der sogenannten Isotopenverdünnungsanalyse. Und da gibt man also von dem Analyten, den man messen möchte, quantifizieren möchte, also in diesem Fall Glucose, gibt man also sehr gerne dann deuterierte Standards dazu. Die verhalten sich chromatografisch genauso, auch bei der ganzen Probenaufarbeitung, wie die Glucose selbst. Aber sie haben eben eine entsprechend hier jetzt erhöhte Masse, um 2 Massen mehr. Und man kann da sozusagen dann über bestimmte Massenspuren die Brille einmal eben für die 203 aufsetzen und einmal für die 205 und hat sie dann hier schön übereinander liegen. Und man weiß, wie viel internen Standard man zugegeben hat. Und darüber über den Quotienten kann man dann eben eine entsprechende Quantifizierung machen. Und das ist sozusagen der Goldstandard, die Referenzmethode eigentlich für alle, fast alle klinischen Laborparameter, auch mit anderen Methoden. Die Vergleichsmethode ist meistens eben hier die GCMS. Benutzt wird das bei uns in der Routine zum Nachweis zur Analytik der Immunsuppressiva, wo man eben eine ganz hohe Nachweissicherheit haben muss, damit die Patienten eben auch im richtigen therapeutischen Bereich bleiben und die Organe nach Organtransplantation nicht abgestoßen werden. Neugeborenen-Screening ist auch noch ein Beispiel für die MSMS-Technik. Das kennt man vielleicht, wenn Neugeborene auf die Welt kommen, dann werden solche Blutstropfen abgenommen und auf Filterpapier gegeben. Und da kann man mithilfe der Massenspektrometrie dann also eine ganze Palette von genetischen Stoffwechselerkrankungen nachweisen mithilfe der Massenspektrometrie in einem Screening. Und hier sieht man da zum Beispiel beim Phenylalanin, was dann eben zu dieser Phenylketonurie führt. Schwachsinn ist dann sozusagen die Folge. Und hier ist also der interne Standard größer als mein Phenylalanin-Peak. Hier ist er eben kleiner und dementsprechend kann ich das hier als positiv dann erkennen. Zum Abschluss ganz kurzer Streifzug noch eben in den Bereich Proteomics. Sie kennen das von der Genetik. Da macht man, also wenn ich ein Genom untersuche, dann mache ich also eine DNA-Sequenzierung. Und auf der anderen Seite kann ich aber das Ganze auch mit Proteinen machen. Und da spielt eben wieder jetzt die Massenspektrometrie eine große Rolle. Insbesondere die Technik, die auch mit hier in Münster entwickelt wurde. MALDI-TOF-MS wurde hier entscheidend mit entwickelt von dem Professor Hillenkamp und dem Herrn Tanaka von der Firma Shimazu. Dafür gab es dann auch einen Nobelpreis 2002. Und das ist ein bisschen andere Massenspektrometrie. Da werden also Proteine oder ein Abstrich wird also mit einem Laser beschossen und dann gibt es also eine Wolke von Proteinen und die werden in einem Flugzeitmassenspektrometer detektiert. Da ist einfach das Prinzip, dass die kleinen einfach schneller beweglich sind oder schneller durch dieses Flugzeitmassenspektrometer sich bewegen als die großen Massen. Mal ganz einfach so jetzt gesagt. Und mit dieser Technik kann man also zum Beispiel in der Mikrobiologie Abstriche relativ einfach analysieren. Diese werden also einfach in diesen Massenspektrometern beschossen. Und wenn ich also gute Datenbanken habe, dann kann ich, ohne dass ich jetzt großartig irgendwie Kulturen anlegen muss, kann ich die mithilfe von Datenbanken dann identifizieren, wie zum Beispiel hier ein Staphylococcus aureus. Und das ist also wirklich gerade so eine Revolution, die da in der Mikrobiologie stattfindet. Auch hier gibt es entsprechende Bibliotheken. Man kann Stämme, Spezies und so weiter dann damit zum Beispiel direkt klassifizieren. Ja, und das war es soweit, was ich Ihnen dazu heute erzählen wollte. Dankeschön.